Schaubefehl wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der 58. Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts. Nachdem wir uns eine kleine Woche Ruhe gegönnt haben, denn ich hatte Urlaub, sind wir wieder zurück. Und auf der anderen Seite des digitalen Studios sitzt natürlich, wie immer, der liebe André.
Moin moin.
Hast du denn die freie Woche sinnvoll nutzen können?
Ja, für andere Podcasts. ist ja nicht so, als hätte ich da irgendwie Mangel oder so.
Ja, also ich glaube, ein bis zwei könntest du schon noch mal machen. Also ist ein bisschen wenig.
Ja, einer kommt ja jetzt noch. Im September.
Ihr habt es hier zuerst gehört.
Das stimmt sogar.
Wow! Das wusste ich jetzt gar nicht. Das
war Reveal Party.
Tü-düm.
Und es hat nichts mit Filmen zu tun.
Das ist verrückt, oder? Du crazy Typ, du. Einfach mal über was anderes reden.
Ich will der Junge. Ja, Film reicht. Also Film gibt's jetzt mittlerweile genug, glaube ich. Von daher, ja, genug Film.
Du was meinst, anderes. Es gibt genügend Filmpodcasts von weißen mit 30er Männern?
Es gibt genug Filmpodcasts von mir, ja.
Oder das
wo
auch.
Wo ich beteiligt bin, das auf jeden Fall. Das andere auch, ja. Von daher, nee, wird was mit Arbeit zu tun haben.
Ah, um Deichkind zu zitieren, sie nervt.
Quasi der, ja, genau so. Ja, so ein bisschen in die Richtung, genau.
Ja, geil. Sind wir alle, glaube ich, gespannt. Eine neue Podriders-Produktion sorgt ja immer für spitze Ohren. Zumindest bei uns. Ha. Nun, André, wollen wir dann mal zu deinem Film kommen? Du hast dich ja in die Schnellimbiss-Küche bewegt.
Ja, und diesmal ohne John Favreau, sondern in die Küche von Ott Thomas.
Ladies. Mein Name ist Ott Thomas.
Morgen, Elvis.
Ich bin keine Berühmtheit, kein Kind einer Berühmtheit, war mit keiner verheiratet, wurde von keiner missbraucht, hab keiner eine Niere gespendet.
Bitteschön!
Und doch führe ich ein ungewöhnliches Leben.
So der Name des Films aus dem Jahr 2013, basierend auf dem gleichnamigen Roman oder der Romanreihe sogar von Dean Koontz. Und der Film wurde gedreht, Regie von Stephen Sommers. Den kennt man vielleicht, hat die ersten beiden Mumie-Filme gemacht, hat Deep Rising gemacht, ein großartiger Creature-Feature-Film. Bei uns erschienen unter Octalus, Tod aus der Tiefe. Kennst du den?
Nee, gar nicht.
Notiere ich mir direkt mal. Ein großartiger Film, wo ein Schiff von so einem Riesenkraken angegriffen wird.
Nice.
Und wird hier leider sehr stiefmütterlich behandelt. Es gibt nur eine alte DVD, mehrere alte DVDs, die fast alle out of print sind. Und es gibt nur eine US-Blu-ray, die ist region-locked. Den könnte echt mal jemand in Deutschland mal wieder auflegen. Den vermisse ich sehr. Und außerdem Van Helsing, einer meiner, Guilty Pleasures, wenn man diesen Begriff immer noch nutzen möchte. Einer meiner Scheißfilme, die ich trotzdem irgendwie lieb habe.
War mein erster Kinofilm, den ich mit 12 legal im Kino gesehen habe.
Ja, siehst du mal. Ich hab ihn auch im Kino gesehen. War erschreckend eklig angetan, ja.
Für 12-Jährige war das der Shit damals.
Ja, absolut, das glaube ich. Also ich war schon älter natürlich, aber trotzdem, ich fand trotzdem nice. Also ich habe schon gemerkt, dass es scheiße ist, aber
ich halt noch nicht.
Unterhaltsame Scheiße, ja, da hast du sogar noch mehr Glück. Aber genauso wie Liga der außergewöhnlichen Gentleman und Co., das ist so die komische 2000er Scheißfilm-Ära, da kann ich einigen was abgewinnen. jedenfalls waren wir Stephen Sommers auf jeden Fall im Begriff. Und den Film gibt es digital bei Prime und Apple und Co. zu kaufen. Es gibt ihn nicht im Abo irgendwo. Und auf Disc gibt es ihn auf Blu-ray von Ascot Elite und sogar im Mediabook von Nameless rausgekommen. Und der Film hat eine FSK ab 16 Jahren. Im Cast der leider viel, viel, viel zu früh verstorbene Anton Yelchin, Hier eben als Odd Thomas, kennt man vielleicht unter anderem aus Green Room, aber auch aus Star Trek, den letzten neueren Verfilmungen. Und ja, ganz, ganz tragisch, der ist ja gestorben bei einem blöden Unfall, wo er von seinem eigenen Auto überrollt wurde.
Weil er die Handbremse nicht angezogen hatte.
Ja. Das ist ganz so schlimm. Ganz blöder Tod einfach, ja, einfach unnötig, sehr schade. Dann als seine Freundin Addison Timlin hier, die spielt die Stormy, die ich übrigens auch wieder erkannt habe. Die war nämlich in diesem beschissenen Fallen, den du mir mal gegeben hast. War sie nämlich eine der Mädels da, die habe ich direkt wiedererkannt.
Ja. Wow, hatte ich gar nicht mehr im Kopf.
Die war in Fallen, ja, da hat sich der Kreis wieder geschlossen.
Eine unserer beliebtesten Folgen.
Nicht ohne Grund bei so einem Film, ja. Ich glaube, bestimmt kurz gefolgt von 365 Tage. Ich hab schon gehört, wenn ich hier ausraste, wird's unterhaltsam. Willem Dafoe ist am Start. Wohl hier so kann man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, so als Stargast, als Wyatt Porter. Und zudem, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man die Dame korrekt ausspricht. Vielleicht kannst du mich korrigieren, Matze, wenn du es weißt. Gugu? Mbata Raw?
Gugu,
ich habe keine Ahnung. Bitte?
Gugu, glaube ich einfach.
Ja. Ich weiß nicht genau, wie man die Dame komplett richtig ausspricht. Ich entschuldige mich dafür, falls es nicht korrekt war. Als Viola Peabody, die unter anderem gerade auch in der Loki-Serie zu sehen ist, auf Disney Plus. Und Patton Oswalt ist dabei als Ozzy P. Boone, den meisten wohl bekannt aus King of Queens natürlich, aber auch aus zahlreichen Filmen. Also der Cast gar nicht so unrühmlich. Der Film hat eine 3,0 auf Letterboxd von 5 und auf der IMDb eine 6,8 von 10.
Und ja. Arnold Vosloo hat einen Gastauftritt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Stimmt. Ja, habe ich auch gesehen. Stimmt. Ja, ja, ja.
Für die, die nicht wissen, wer das ist der die Mumie gespielt hat eben in den ersten beiden Filmen.
Genau. Imhotep. der Film hat $27 Millionen gekostet, was ganz schön viel ist, muss ich sagen. Dazu später mehr. Warum ich das so betone, hat am Boxoffice aber leider nur läppische $1,3 Millionen gemacht und deswegen gab es auch nie eine Fortsetzung, obwohl es eben, wie gesagt, so zahlreiche Romane dazu gibt als ganze Serie. Aber kommen wir erstmal zum Plot für alle, die den Film nicht kennen. Der 20-jährige Odd Thomas besitzt eine außergewöhnliche Gabe. Er kann Geister sehen. Bisweilen erscheinen ihm die Opfer ungesühnter Morde und bitten ihn, Vergeltung für das Geschehene zu üben. Aber so richtig Angst bereiten ihm die Bodex, wie er sie nennt. Das sind graue, vielbeinige, äußerst wendige und furchteinflößende Geschöpfe, für die Wände und Fußböden kein undurchdringbares Hindernis darstellen. Niemand außer Ott kann sie sehen. Ihr Erscheinen kündigt ein Verbrechen in der nahen Zukunft an. Die Vielzahl der Kreaturen lässt Odd darauf schließen, dass es diesmal ein Verbrechen großen Ausmaßes sein muss. Sofort beginnt er mit Recherchen. Das ist mal der Plot. Und ja, was habe ich denn erwartet? Ich kannte den Film, wie gesagt, vom Hörensagen, vom Plakat, vom Namen. Hat letztes Mal, glaube ich, schon auch gesagt am Ende. Ich hatte den immer so wie auf dem Radar. Als dass er vorhanden ist, hatte aber nie jetzt irgendwie die Ambitionen, mit dem auf die Watchlist groß zu setzen. Und so rein vom Optischen her, was ich von ihm gesehen habe, von dem Plakat und so weiter, ich habe, glaube ich, so eine Sci-Fi-Action Richtung Jumper erwartet.
Okay.
Ja, wer den kennt mit Hayden Christensen und Samuel L. Jackson. Irgendwie so in die Richtung habe ich den verortet. So irgendwie so ein bisschen übernatürliche Kräfte oder sowas, aber irgendwie auch so ein bisschen so Jugendfilm. Und ja, so irgendwie in diese Jumper-Richtung habe ich den verordnet.
Ja, aber ganz so weit weg ist das dann ja nicht. Also übersinnliche Kräfte und doch irgendwie dann Teenie-Jugendfilm.
Genau, also tatsächlich muss ich sagen, war ich mit der Erwartung gar nicht so daneben, aber halt der Film funktioniert doch ganz anders irgendwie. Ich finde, man merkt, dass der Film auf einer Vorlage basiert. Ich hätte den sogar eher fast so in die knallharte Comic-Ecke fast gestellt, wenn ich nicht wüsste, dass es ein Roman ist. Ich finde, der Film hat einen großen Comic-Charakter. Der Film macht auch einen ganz interessanten Anfang, in dem Odd, also das ist auch so nicht so lustig, also der Film heißt ja Odd Thomas und der Charakter heißt eben auch Odd Thomas, aber also Odd ist eher im Englischen so ein bisschen merkwürdig oder schrullig. Aber er heißt wirklich Odd. Also Odd ist der Vorname.
Scheiß Eltern,
was,
ey.
was er dann am Anfang auch sehr lustig in so einer Ich-Erzählung erstmal erklärt, wo er sich so selbst vorstellt. Das fand ich auch ganz charmant, wo man so ein bisschen eben in quasi das, was ich euch gerade als Plot vorgelesen habe, so ein bisschen im Schnelldurchlauf erfährt, so was, wie so sein Leben aussieht, was er kann, wie seine Kräfte aussehen, wie er das halt alles einsetzt und so weiter. Das erklärt er am Anfang so einer Ich-Perspektive, gefolgt von so einer sehr lustigen Poolparty-Schlägerei, mit eben so einem Widersacher von ihm. Und ich war da erstmal so, okay, das ist irgendwie schon alles spannend, was er da aufmacht und wie er es auch inszeniert. Wie gesagt, ich hatte so irgendwie krasse Comic-Vibes, so alles. Ein bisschen uncanny, schon hier und da die ersten so Effekte auch dabei, hat man schon gesehen, wo es hingeht, alles nicht bodenständig auf jeden Fall, alles sehr abgedreht schon. Und wenn sich die beiden dann da eben durch diese Poolparty prügeln, einmal irgendwie ins Haus rein, nach oben und runter, und da war ich schon mal ganz gut abgeholt am Anfang, so auf die Tonalität des Ganzen, war ich schon mal involviert erstmal. Und ja, dann lernt man halt recht schnell, dass er, wie gesagt, kann eben Tote sehen oder irgendwie so ein bisschen so ins Jenseits blicken, und die interagieren auch irgendwie mit ihm. Ich fand auch die Tagline des Films ganz lustig, dieses "I can see dead people, but the hell, then I do something about it" oder so. Also ist ja schon eine klare Kante, so Parodie gegen Sixth Sense, ne? Also er kann tote Menschen sehen, aber dann unternimmt er halt was dagegen und packt die Dinge an. Dadurch hat er für mich halt schon so ein leichtes Superhero-Vibe, so ein bisschen irgendwie bekommen. Was ich dann, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass der Film aber ja dann relativ zügig hingeht und ja fast so ein Crime-Film wird. Also er wird ja so fast so ein Supernatural-Krimi irgendwie, denn er arbeitet ja dann auch eben mit der Polizei schon zusammen, eben Willem Dafoe hier als Ermittler, kann man sagen, der halt auf ihn auch hört. Also dadurch, dass er diese Gabe hat, hat die Polizei ihn da schon so als hilfreichen Informanten quasi auf dem Zettel, weil die Dinge, die er eben vorhersieht, scheinbar eben auch immer eingetreten sind, irgendwie in der einen oder anderen Form. Also er hat halt quasi Visionen von schlimmen Ereignissen, aber es gilt dann eben ein bisschen rauszufinden, wie die genau passieren, weil er nicht jedes Detail bekommt. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und das heißt jetzt eben, wie wir im Plot gehört haben, er hat halt eine neue Vision, und die scheint diesmal irgendwie doch größer zu sein als alles, was er bisher irgendwie wahrgenommen hat. Mit womöglich vielen Opfern, alles auf einem viel größeren Level. Und das macht er eben auch aus, unter anderem anhand dieser, wie gesagt, dieser
Bodex,
genau. Und bei denen war ich dann erstmal auch schon so optisch so hui. Da war ich halt doch so ein bisschen so, okay, 27 Millionen hat Willem Dafoe die alle bekommen.
Wahrscheinlich.
Die Effekte im Film sind schon nicht die geilsten.
Nee.
Wenn man sich halt auch seine Vita anguckt, Deep Rising hat auch nicht die besten Effekte, Van Helsing ist halt auch ein CGI-Kotzfest. The Mummy vielleicht den Zeitgeist mal abzieht, vielleicht auch das die besten Effekte als Big-Budget-Produktion. Aber hier muss ich echt sagen, die 27 Millionen habe ich schon gesucht mit der Lupe. Es war halt auch hier wieder, es ist nicht so super schlimm, aber es fällt halt auf, so. Das sieht alles sehr uncanny aus. Wir hatten ja gerade, ich musste gerade noch mal, wir haben diese Woche bei Devils and Demons das Geisterschloss mit Liam Neeson. Da bin ich halt auch, 99 war das damals ja, über diese krass schlimme CG gestolpert. Und der ist jetzt hier von 2013. Ich wusste halt, in welche Richtung Summers halt vorher gedreht hat mit Effekten auch. Das heißt, ich war jetzt auch irgendwie schon auf sowas irgendwie eingestellt. Aber ein Film von 2013 mit 27 Millionen Dollar Budget, dafür fand ich die Effekte echt teilweise so ein bisschen schluderig, muss ich leider sagen.
Ja, also hübsch sind sie nicht. Ich hätte auch gar nicht gedacht, dass er so teuer war, denn ich bin mir relativ sicher, dass der bei uns, wenn überhaupt, höchstens einen Tag oder so im Kino lief. Und deswegen hatte ich den eher immer in so Richtung.
Ich meine, der war sogar DTV.
Das also wäre es nämlich. Deswegen habe ich ihn immer da rein verortet und habe mir nie über das Budget Gedanken gemacht, weil dafür wiederum finde ich die Effekte eigentlich ganz, ganz okay.
Aber
hübsch ist es nicht.
Also halt, genau, also halt okay. Das ist es halt. Ja, ich ging gerade mal geguckt, 10. Dezember, Directed DVD bei uns. Ja, kam nicht ins Kino, nein.
Okay.
Und ja, also sie sind halt okay, aber ich bin schon, also ein bisschen drüber gestolpert bin ich schon. Also gerade diese wuseligen Bodex, die dann eben auch, wie gesagt, in Horden dann auftauchen, immer so an den Leuten so dran kleben, weil sie so sich von deren böser Energie zehren sollen. Das sah halt schon sehr, sehr uncanny aus, so insgesamt. Und wie gesagt, es hat so ein bisschen diesen Comic-Charakter unterstrichen, den ich von dem Film, also diesen Vibe, den ich da eben mitbekommen habe. Aber so ein bisschen hübscher hätte es schon sein können insgesamt. Aber gut, ich will mich auch nicht zu sehr jetzt wieder auf Effekte auslassen, weil ich wusste halt, was Summers vorher gemacht hat. Von daher, wer es dann Van Helsing gesehen hat, dem schockt nichts mehr. Und dann, wie gesagt, ich war aber überrascht, dass der Film dann doch eben viel diese Crime-Investigation-Nummer durchzieht. Natürlich aber immer wieder unterstützt durch eben dieses Paranormale, nenne ich es jetzt mal. Ne? Dadurch, dass er eben Tote sehen kann, hast du dann auch oft im Film solche Verschiebungen, dass du irgendwie eine Szene mit anscheinend einem Mensch hast, wo sich dann später aber herausstellt, oh mein Gott, der war anscheinend schon tot und so. Das fand ich auch alles irgendwie ganz nett. Ich muss aber auch sagen, so im Mittelteil hat mich der Film so ein bisschen verloren, hier und da. Ich fand diese Investigation-Nummer war irgendwie nicht so spannend, wie der Film das vielleicht auch wollte. Also natürlich ist der auch hier und da sehr überdreht und macht auch Gags und so weiter. Also man merkt ja am Anfang schon, welche Tonalität er einschlägt. Aber dieser ganze Forschungs-, Nachforschungs-, Investigation-Part in der Mitte, den fand ich irgendwie ein bisschen lahm insgesamt. Also er hat mich überhaupt nicht richtig gecatcht. Dafür, dass der Anfang mich so gut reingeholt hat, erstmal in die Welt, mir ihn und seine und das erklärt hat, was er sehen kann, was er tun kann, fand ich, hat das so in dem Mittelpart alles so ein bisschen wirr zusammengewürfelt gewirkt. Mhm. Auch wo sie dann da zum Beispiel dieses Picknick machen mit seiner Freundin, hier der Stormy, dann werden sie ja konfrontiert von so einem Dude, wie gesagt, wo dann später kommt, oh mein Gott, der war anscheinend schon tot, weil sie finden sie seine Leiche und dadurch entdecken sie halt wieder neue Hinweise und merkt dann irgendwann, dass er scheinbar auch ganz klar auch als Ziel schon auserkoren wurde, so, und er angegriffen wird und er dann eben versucht immer diese Visionen da zu deuten, die er halt hat, und das zusammenzuwürfeln und dann diese komische Bowling-Mannschaft und so. Da sind so ganz viele Facetten eben drin, die er dann versucht zusammenzuwürfeln. Aber irgendwie hätte ich mir das spannender gewünscht. Da war der Film dann vielleicht irgendwie sich selbst zu locker, wenn du verstehst, wie ich das meine.
Ja, durchaus.
Ich habe irgendwie nicht so ganz, der hatte dann irgendwie keinen richtigen Impact so richtig. Also ich weiß nicht, ob er das dann auf die zu leichte Schulter nehmen wollte oder einfach diesen Spaß und das Abgedrehte, was diese Thematik so mitbringt, einfach dann für gegeben genommen habt. Aber ich war da die ganze Zeit nicht so wirklich involviert, muss ich halt sagen.
Nee, es ist halt schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Ich habe es jetzt auch nicht geschafft, den wiederzuholen, wieder nachzuholen. Aber was mich damals halt durch den Film gezogen hat, in erster Linie war halt Anton Yelchin. Weil ich halt Odd Thomas super, super cool finde als Figur und auch wie er dargestellt wird und auch seine Beziehung zu seiner Freundin. Der Film, diese ganze Ermittlungspart war nicht das, was ich cool und spannend an dem Film fand, sondern dann eher die Figuren und die Interaktion untereinander. Das hatte mich da, glaube ich, einfach mehr mitgezogen dann.
Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich total. Also wie gesagt, ich war einfach nicht involviert. Das war mein Problem. Ich habe das gesehen. Ich fand auch manche Szenen cool. Es war, wie gesagt, das Pacing ist auch ziemlich flott so. Hast viele Szenenwechsel drin, weil sie halt eben dann nicht die verschiedenen Stationen. Er merkt, hier ist irgendwie ein Hinweis, dann geht's dahin und wird dann durchgelost. Dann wird zum Polizisten und hier. Das war echt okay. Aber es flutschte halt so durch. So leider so ein bisschen egal, weißt du? Also ich war die ganze Zeit einfach nicht dabei so. Mhm. Das hat sich aber tatsächlich nochmal geändert, nämlich im Finale. Denn das fand ich wiederum ziemlich stark. Wenn es nämlich dann dahin geht, dass er dann langsam checkt, was er da gesehen hat und dann am Ende in dieser Mall eben, ne? Und dann so langsam versteht, dass er die ganze Zeit die Zeichen auch so ein bisschen falsch gedeutet hat und so langsam nach und nach begreift, dass die Gefahr jetzt quasi da ist. Da fand ich, hat der Film dann auch wirklich die Spannung aufgebaut, die ich die ganze Zeit gesucht habe, weil dann ging es auch plötzlich um was. Ne? Weil er hat ja so eine Befürchtung die ganze Zeit. Ich spoilere sie jetzt mal absichtlich nicht, weil ich glaube, viele den Film nicht kennen werden. Und dann geht es plötzlich um was am Ende. Und dann wird es auch spannend. Und wie dann wirklich dieses Finale inszeniert ist, mit dem Tempo, mit den mit dem Foreshadowing, was du vorher schon mitgenommen hast und wie sich dann eben das Ganze dann manifestiert in die Wirklichkeit und was dann auch wirklich passiert und wie er dagegen vorgeht und dann ja auch nochmal, als er erstmal denkt, er hat die Gefahr gebannt, nochmal entdeckt, nee, das war es noch gar nicht, ne? Es gibt noch eine Bedrohung und so weiter.
Eine Bedrohung in der Bedrohung.
Genau, eine Bedrohung in der Bedrohung. Dann war ich wieder drin. Da wurde es spannend, da wurde es cool, da ging es um was. Da stand was auf dem Spiel und dann wurde es auch wieder gut. Plus dann auch das Ende, da war ich fast ein bisschen zu Tränen gerührt, muss ich fast sogar sagen. Das ging mir, also dafür, dass der Film mich so lange Zeit fast verloren hat, das Ende war schon echt emotional. Das fand ich echt, also es war auch jetzt nicht so mega clever, du konntest es schon irgendwie ahnen. Aber da muss ich sagen, trotzdem, das war tatsächlich ganz rührend sogar. Und deswegen sage ich ja, umso schader ist es, dass der Film halt, der endet ja offen. Klar, als Anlehnung auch an eben diese Romanreihe. Sie hätten auf jeden Fall gern einen zweiten gemacht, wenn nicht sogar mehr Teile, habe ich nochmal nachgelesen auch. Also die Idee stand im Raum, wenn der erste ankommt. Aber wie gesagt, bei 1,3 Millionen Boxoffice plus dann eben, was er so Mein Queen gemacht hat, ich bezweifle, dass der Film insgesamt seinen Budget wieder reingeholt hat, weltweit, insgesamt. Mhm. Von daher schade so, weil das Potenzial habe ich gesehen. Deswegen, und also um es mal zusammenzufassen, so viel mehr kann ich zum Film auch nämlich gar nicht sagen, weil tatsächlich, ich finde, er bietet leider auch nicht so viel Fläche, um darüber zu diskutieren.
Nee, es ist Popcorn-Kino.
Es ist Popcorn und das ist ja okay. So. Ich habe dem jetzt auf Letterboxd eine 2,5 von 5 gegeben. So. Eine gute 2,5. So. Ich fand den unterhaltsam. Der Anfang ist cool, der hat mich mega abgeholt. Ich finde, der Film macht das sehr gut, dich in die Welt reinzuholen von Ort. Mit dieser Selbstinszenierung erstmal, dieses, das ist so mein Leben, ist zwar crazy, aber ich habe es voll im Griff und so. Bis dann kommt eben dieser Part so, okay, hier ist irgendwas jetzt plötzlich da, das habe ich selber noch nicht so wahrgenommen und hier stimmt was nicht. Und ich muss dem jetzt nachgehen. Dann fällt der Film für mich runter, weil er in diesem Mittelpart einfach dann zu lapidar, so sag ich mal, ist. Da fehlen mir so ein bisschen die Highlights. Da rutscht der halt so durch. Das kann man weggucken, so, aber es blieb bei mir halt überhaupt nicht hängen. Trotz mancher cooler Szenen und Ideen und wie gesagt, dem einen oder anderen kleinen Überraschungsmoment, so, oha, der hat gar nicht mehr gelebt und so. Wo der Film natürlich sehr gut mit seinem I Can See Dead People so spielen kann. Das ist auch okay. Das funktioniert auch alles. Und das Ende halt dann, wie gesagt, dann zieht er plötzlich nochmal an, wenn es dann wirklich um was geht, wenn du dann die Puzzleteile zusammengesetzt siehst, wie sie sich dann wirklich ausspielen und es dann auch ja so kommt, wie er es gesehen hat, aber eben anders als er dachte, dann wird es nochmal stark, plus dann echt das wirklich gute und tatsächlich rührende Ende. So, da macht dann die Klammer zu, vom guten Anfang zum guten Ende. Aber der Mittelteil war für mich tatsächlich leider das Schwächste und leider eben dann auch nicht der Hauptteil des Films, wo es dann wirklich um die ganze Aufarbeitung geht. Da hat er mich nicht so richtig abholen können. Von daher, das war's tatsächlich schon von meiner Zusammenfassung oder von meiner Einschätzung zu Otomus. Also ich würde den trotzdem vorsichtig mal empfehlen. Ob man dafür aber das Geld ausgeben muss, ist halt so die Frage. Wäre der jetzt echt irgendwie bei Prime oder so, ich sage, ey, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Für 8 Euro bei Prime direkt kaufen oder halt tatsächlich die Blu-ray direkt kaufen, muss ich halt sagen, als Blindkauf halt eher nicht so. So, von daher, liebenswerter Film, aber kein wirklich richtig guter Film.
Das fasst das Ganze, glaube ich, ganz gut zusammen. Ich fand den nämlich auch einfach arg sympathisch und bisher jedem, den ich den empfohlen habe, die meinten dann auch, dass der überraschend gut ist für das, was man vielleicht vorher erwartet hat.
Mhm.
Und
ja, wenn man gar nichts vorher weiß, irgendwie nur auf das, also sagen wir mal ehrlich, so die Coverplakate sieht alles auch nicht so super hochwertig aus. wenn man das irgendwie einfach nur so sieht, weiß ich, was einen erwartet, dann ist man, glaube ich, doch positiv überrascht. Aber wenn man sich mal anguckt, so doch schon, ne, was Summers vorher gemacht hat, jetzt mal Van Helsing vielleicht wirklich als ausgeklammert, ne, aber gerade Mumie und so waren halt damals cool. Deep Rising mag ich sehr. So, ich hatte dann doch eine gewisse Erwartung. Der Cast ist, wie gesagt, ja auch relativ stark. Und dafür war mir das Ganze irgendwie dann doch leider nicht stark genug für einfach. Aber wie gesagt, er ist sympathisch, ist ein guter Begriff für den Film, weil das ist er auf jeden Fall. Auch was mit den Charakteren gemacht wird und so, das funktioniert alles schon ganz gut, aber letztendlich ist es irgendwie zu wenig insgesamt. Ja.
Okay.
Das wäre Odd Thomas, der seltsame Thomas. Und jetzt kommen wir auch zu einem Film, der den Begriff seltsam mindestens verdient hat.
Findest du?
Ich bin wirklich sehr gespannt, was du zu dem Film sagst, den ich hier gegeben habe.
Ich fand ihn nicht seltsam. Naja, ich habe von dir bekommen.
Aber du fandest ihn bestimmt 1000 andere Wörter, auf die ich mich jetzt sehr freue.
Schauen wir mal. Biodome habe ich ja von dir bekommen. Oder auf Deutsch, Bud and Doyle, total bio, garantiert schädlich.
Das Biodome. Eine reine, in sich geschlossene Welt, in der 5 Wissenschaftler abgeschottet werden von jeder nur denkbaren Art der Verschmutzung. Mit einer Ausnahme.
Versuchen wir es da drin.
Unser Traum ist Wirklichkeit geworden.
Was ist denn das?
Holt sie sofort raus!
Die Türen sind für ein Jahr versiegelt.
Wir sind eingeschlossen?
So ist es.
Aus dem Jahr 1996. Da war ich 5, als der rauskam. Regie geführt hat Jason Blum. Der hat in Folge auch nicht so wirklich viel gemacht. Allerdings hat er einige Episoden der beiden Serien Veronica Mars und iZombie inszeniert. Veronica Mars kenne ich auch nur vom Hörensagen, soll ja aber gut sein. Und iZombie habe ich ein paar Folgen mitgesehen und mag das auch recht gerne. Im Cast haben wir als Bud Pauly Shore, als Doyle Stephen Baldwin, zu dem ich auch gleich eine sehr witzige Anekdote habe, eine kleine. William Atherton spielt den Oberdoktor des ganzen Projektes, um das es geht. Den kennt man unter anderem aus Stirb langsam und Ghostbusters, also so ein Gesicht, was man kennt. Und in kleineren Nebenrollen hat man unter anderem Kylie Minogue, was ich irgendwie ganz spannend fand. Rose McGowan, die kennt man aus Charmed oder aus Planet Terror, wenn ich mich nicht irre.
Genau, unter anderem.
Und in einem ganz, ganz kleinen Mini-Auftritt Tenacious D, also Jack Black und Kyle Gass. Bist du so auf den Film gekommen eigentlich? Weil du beim letzten Mal auch Jack Black gesehen hattest?
Tatsächlich nicht. Ich hatte auch Jack Black, also ich hatte vergessen, dass die da drin waren. Das kam ja erst jetzt wieder. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt als Rewatch. Und ich hatte es ganz vergessen, dass die drin waren. Nee, also das war nicht die Connection. Ich hatte den irgendwie im Kopf, ich hatte, glaube ich, mal mit Daniel vor ein paar Wochen über den geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr warum, weil der den nämlich auch mag. ich hatte den gerade irgendwie wieder frisch im Kopf und dachte mir, irgendwie, das ist doch was für ein Schaubefehl.
Mhm. Spannend, weil ich deren Auftritt war das Beste. weitere Fakten.
Wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt wüssten, dass die Szene mit den 3,9 Sekunden dauert, dann sagt das schon mal sehr viel aus.
Ja. Der Film hatte 3 Storywriter und danach noch 2 andere, die daraus ein Drehbuch geschrieben haben, wo ich wirklich hoffe, dass die danach nicht allzu viel anderes geschrieben haben. Und es gab wohl irgendwie in den 90ern die Stinker Movie Awards oder irgendwie sowas in die Richtung. Und Bud and Doyle oder halt Biodome hat gewonnen, und zwar für den Worst Hairstyle für Stephen Baldwin.
Ja, das kann man stehen lassen.
Würde ich so sagen, ist ein absolut gerechtfertigter Sieg.
Das ist okay, ja.
Es sah nämlich wirklich richtig furchtbar aus. Den Film gibt es nicht auf Blu-ray, sondern es gibt nur eine MGM-DVD hierzulande. Oder halt eine VHS-Kassette, falls noch jemand dieses Medium bevorzugt. Man kann ihn aber bei Prime oder Apple TV leihen oder der eben direkt kaufen. Auf der IMDb hat der Film eine 4,4, bei Letterboxd eine 2,0. Und ich hatte das ja rausgenommen aus meiner Präambel, aber ich fand es einfach sehr witzig. Er hat einen Metascore von 1.
Von mir ist der nicht.
meine Erwartungen waren, war eine dumme Komödie. Das habe ich aus deiner Erklärung beim letzten Mal schon mitgenommen. Mit doofen, aber irgendwo liebenswerten Trotteln als Hauptrolle. Vergleichenswerterweise mit einem anderen Film, zu dem ich später aber nochmal kommen werde. Aber worum geht es eigentlich in A Biodome? Die Inhaltsangabe auf der OFDB ist von Mali. Die beiden Egoisten und Nichtsnutze Bud und Doyle haben ein Talent, sich selbst in Schwierigkeiten und andere an den Rand des Wahnsinns zu bringen. Nach einem Streit mit ihren Freundinnen geraten die beiden zufällig in den Biodome. Dort soll für ein Jahr in einem Experiment ein autarkes Ökosystem erprobt werden und niemand kann vor Ablauf des Experimentes den Dome verlassen. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind anfangs noch zuversichtlich, doch sie haben die Rechnung ohne die beiden Chaoten gemacht. Die schaffen es binnen kürzester Zeit, das Ökosystem an den Rand des Kollaps zu bringen. Das weckt jedoch unerwartet deren schlummernden Ehrgeiz, doch mal was richtig zu machen. Eine Sache vorweg, dieser letzte Satz passiert nach drei Vierteln des Films. Zwar erst, der Film ist aus 1996 und das sieht man auch. Mal abgesehen von Doyles Frisur ist der Stil von Kleidung über Technologie und halt generell auch einfach Kameralook schon arg. Also Bud und Doyle sehen halt so richtig dumm aus und richtig scheiße. Und ja, insgesamt war das schon ein, was ist das Gegenteil von fest für die Augen? Das sah kacke aus. Und was ich hingegen sehr cool fand, war der Soundtrack. Der geht nämlich so ein bisschen in diese, ist so ein bisschen Vorreiter dieser American Pie Sachen. So Pop-Punk und so weiter und so fort, so die Anfangsphase dieses Subgenres. Und das, damit bin ich groß geworden, das finde ich cool. Von daher, das ging eigentlich ganz gut. Die erste Szene, die wir von den beiden sehen, ist, wie ich glaube, Bud Doyle ja mit einem Buch eins überzimmert und der dann auf dem Boden liegt und so tut, als oder beziehungsweise der hat dann halt Schmerzen. Die Freundin kommen rein, wollen sie irgendwie auf ein Date mitnehmen und sehen, oh, Doyle geht's nicht gut. Und sie tun halt so, als ob er krank wäre. Allerdings sind die Freundinnen nicht annähernd so beschränkt wie Bud und Doyle und sehen, dass er was vom Buch abbekommen hat auf der Stirn und sind natürlich wütend auf ihre Partner. Das war schon so das Erste, wo ich mir dachte, uff, denn es ist eigentlich, wenn das irgendwie was wäre, was aus dem Buch raussteht, dieses Kreuz oder so, okay, meinetwegen. Es ist aber einfach nur draufgedruckt.
Das beschreibt den Film schon sehr gut.
Ja, weil du kannst mir nicht erzählen, dass sie das als Gag in diesen Film gebaut haben, sondern einfach nur dachten, ja, das wird mit Sicherheit auf der Stirn sein. Weil der Rest des Films ist ähnlich schlampig. Die beiden Freundinnen
von ganz kurz nur. Einfach nur auch zur Einordnung, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man mit so einem Auge, einem Logikauge an den Film herangeht, hat man aber eigentlich schon verloren, muss man dazu ernsthaft sagen.
In keinster Weise habe ich versucht, da Logik drin zu sehen. Aber das waren dann halt schon Sachen, wo ich so dachte, so, uff. Die Freundinnen von Bud und Doyle sind ja nicht ganz Umweltaktivistinnen, aber sie möchten sich schon für engagieren und sagen dann so als Wiedergutmachung müsst ihr hier zu dieser komischen Aufräumaktion, wo kein Schwein ist. Sie machen Unfug irgendwo und Doyle muss auf dem Rückweg dringend Pipi und dann denken sie sich, hey, wir sind doch an einer Mall vorbeigefahren und halten halt an diesem Biodome. Ich weiß ja nicht, wie das 1996 in den USA war. Ich bin mir aber relativ sicher, dass es auch damals keine Malls gab mit schwer bewaffneten Beschützern, die Leuten den Zutritt verwehrt haben. Und ich hatte als Vergleich im Kopf, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, bei meinem Alter die gesamte Zeit, ey Mann, wo ist mein Auto? Der auch zwei Pappnasen als Hauptfiguren hat, die die eine Reise durchmachen und verrückte Dinge tun. Selbst Dude und Sweet wären nicht so doof gewesen und wir hätten versucht, mit Böllern da reinzukommen, weil, ja, man möchte ja in einem Mall. Whatever. Und darüber habe ich mir dann dazu gleich noch mehr, ein paar Gedanken gemacht. Bud und Doyle sind über den gesamten Film richtige Arschlöcher und einfach furchtbare Menschen und in keinster Weise irgendwo sympathisch oder liebenswert, sondern machen nur Kacke, auch nachdem man ihnen siebenmal erklärt hat, dass das Ganze nicht so clever ist in dem Biodome. Der einzige Punkt, an dem sie sich versuchen zu ändern, ist, wenn sie keinen Sex mehr bekommen. Und das ist so, ja, geil. Mag euch Typen. Ihr seid einfach scheiße.
Völlig logisch.
Absolut. Und das ist halt so das Ding, wo ich mir denke, boah, nee. Ich möchte nicht, dass diese beiden irgendwas erreichen in ihrem Leben. Und sie manipulieren halt dieses ganze Projekt, dieses autarke Ökosystem, wo sie nur können. Und ich habe das Ganze an dem Tag nach dem EM-Finale gesehen, wo man die Bilder gesehen hat von Fußballfans, die ein Stadion stürmen, um Leuten beim Fußballspielen zuzugucken, oder die danach komplett Riot gehen in der Stadt. Und das ist so, ja, wenn das Leben die Kunst irgendwie einholt, tut das schon doppelt weh. Weil du genau weißt, das ist keine Überhöhung, es gibt diese Menschen. Ich finde den Biodome an sich, das gesamte Konstrukt, finde ich super cool und an sich eine super schöne Idee. Aber auch jetzt mit den Bildern aus NRW im Hintergrund ist es halt schon arg unangenehm. So, dass da zwei Pappnasen reinkommen und das gesamte System halt außer Kraft setzen und dem das auch einfach über 90% des Films scheißegal ist. Und das war echt uff. Am Ende ist es natürlich dann dieses, okay, wir haben hier jetzt die fetteste Party überhaupt gemacht. Da muss ich sagen, ich habe einmal gelacht, und zwar als Doyle den Schlüssel findet zur Hintertür. Das fand ich witzig. Aber ansonsten hat's halt echt durchgängig wehgetan, und wenn's denn nur das wäre, der war auch einfach stinkend langweilig. So, du siehst halt zwei Unsympathen dabei zu, wie sie in Flüsse pinkeln und Bungee-Jumping machen. Das ist einfach nicht interessant, nicht witzig, nicht spannend. Und am Ende ist die Charakterentwicklung, dass Bud und Doyle so ein bisschen Tofu essen müssen. Und wenn sich die beiden heißen Forscherinnen zu ihnen ins Bett legen, sagen die, nein. Aber vorher haben sie den noch ungefragt an die Brüste gefasst. Das war klasse. Yay. Die 90er. Verrückte Zeit.
Wilde Zeit.
Ja. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was macht eigentlich einen guten, dummen Film aus? Denn ich mag Ey, Mann, wo ist mein Auto? Sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag Hot Shots 2 oder Die nackte Kanone. Oder auch Airplane finde ich ganz cool. Das sind alles Filme, bei denen niemand sagen würde, das sind clevere Filme. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen die Gedanken drüber gemacht. Ich hatte auch rumgefragt, da kam nicht so viel Feedback. Danke an Pascal und Sascha. Pascal meinte zum Beispiel, dass die Filme sich eigentlich darüber bewusst sein sollten, was sie sind. Und vielleicht damit sogar ein bisschen spielen. Da sind die Spoof-Movies natürlich vorne mit dabei, meistens. Das hast du bei Biodome halt gar nicht. Der versucht ja eine normale Geschichte zu erzählen, was halt so gar nicht funktioniert. Und bei Sascha war so das Ding, dass die irgendwie das Herz am rechten Fleck haben müssen. Ich hatte als Beispiel so die beiden krassesten Blockbuster-Reihen mal nebeneinander gestellt, halt Fast and Furious und Transformers. So, und bei Fast and Furious hast du ja immer so dieses durchgängige Thema der Familie, auch wenn das zu einem meiner absoluten Lieblingsmemes der letzten Zeit geworden ist. Und bei Transformers ist es einfach nur ein herzloses Aneinanderreihung von Szenen. Und das ist dann so ein bisschen das, worauf er das zurückführt. Und ich habe das Ganze dann noch mal ein bisschen eingeschränkt. Was finde ich bei dummen Komödien lustig? Und wenn man da mal an zum Beispiel Hot Shots 2 denkt, du glaubst doch wohl nicht, dass ich, als ich den das erste Mal mit 6 oder 7 gesehen habe, wusste, was da parodiert wird. Ich fand den trotzdem mega witzig.
Mhm.
Und dann ist meine Gedanken sind dann dahin weitergegangen, so, was fand ich denn in der Zeit, in der das so aufkam damals, bei YouTube geil? Und das läuft auch übrigens immer noch. ASDF-Movie zum Beispiel.
Ja.
Lamas mit Hüten, Charlie the Unicorn. Das sind alles Sachen, die einfach super random sind und unerwartbar. So, du kannst nicht vorhersehen, was eigentlich genau passiert. Daraus ziehen die aber ihren Humor. Und das ist ja ähnlich bei Nackte Kanone zum Beispiel. So diese legendäre Szene im ersten, wo die das Geld hin und her tauschen. Das ist einfach, sowas passiert halt nie. Und das ist es halt auch das, was Biodome komplett abgeht. Weil du weißt von Punkt A, wie man über Punkt B zu Punkt C kommt. Nichts an diesem Film ist irgendwie überraschend. Und ich habe mir im Vergleich dazu eben noch mal, ey Mann, wo ist mein Auto, angesehen. Sogar mit meiner Verlobten, die den noch gar nicht kannte. Und da hast du halt auch durchgängig irgendwelche Gags oder irgendwelche Story, in Anführungszeichen, Verwicklungen, die einfach so Banane sind, dass man echt merkwürdig im Kopf sein muss, um sich das auszudenken. So, zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsgags war, wie Sean William Scott und Ashton Kutcher bei dem Franzosen hinten ihr Auto so einbrechen, um ihr Auto zu holen. Und da sind dann Strauße. Und Ashton Kutcher steht da nur, oh Scheiße, ein Lama. Und das ist nicht clever, aber es kommt so aus nichts, dass ich echt jedes Mal lachen muss. Und genau von diesen Witzen hat Biodome halt nichts. Weil der jeden Witz antelefoniert. So, nichts davon ist irgendwo, ja, wie gesagt, überraschend einfach. Die unterhalten sich irgendwie 10 Minuten darüber, wie scheiße Tofu ist und dass sie unbedingt was Richtiges zu essen haben wollen und finden dann in den Katakomben des Biodomes irgendwo, aus welchem Grund auch immer, das da gelagert wird, riesige Chips-Tüten.
Und Lachgas.
Ja. Es ist halt, ja. Ich glaube, es ist sehr klar geworden. Ich glaube, das ist so ziemlich der ätzendste und beschissenste Film, den ich in diesem Podcast bisher sehen musste.
Endlich hast du deinen 365 Tage bekommen.
Ja, da wusste ich ja, was passiert. Ich glaube, du hattest so ein bisschen die Hoffnung, dass ich den vielleicht okay finde. Oder?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, danke. Ja, war kacke. Ich habe fertig.
Also es mag gut sein, ich verstehe natürlich jedes Wort von dir, jede Kritik ist auch alles komplett richtig, beziehungsweise kann ich verstehen, wo sie herkommen, ist auch alles gut, werden wahrscheinlich die meisten auch so sehen. Der Film hat ja nicht umsonst so schlechte Bewertungen.
Erzähl mal, was du da witzig findest.
Ich kann gar nicht so richtig, also ich weiß gar nicht genau, warum ich den so lustig finde. Also, wie gesagt, es ist jetzt kein Megabrüller oder so, klar. Und es mag auch sicherlich vielleicht ein bisschen Nostalgie dabei sein, weil ich ihn halt echt auch damals schon in den 90s gesehen habe und weiß ich nicht. Früher natürlich war man noch ein bisschen infantiler und natürlich sowieso in der Gruppe irgendwie mit Leuten mit irgendwie 80 Bier ist es sowieso nochmal eine andere Sache, wenn man sich in dann Rang 1 reinzieht als alleine. Aber ich musste trotzdem auch hier da wieder lachen, weil er einfach so stumpf ist. Also allein als mit dem Anfang, mit diesem Buch. Also das, wie analytisch du da schon rangegangen bist. So, ich als ich jetzt wieder angemacht habe nochmal und der das Buch auf die Fresse kriegt und diesen Rückwärtssalto macht und dieser schlecht vorgespult, leicht Tempo hochgedrehten Rückwärtssalto von Baldwin in dieses Bücherregal. Ich musste lachen. Es ist so dumm, aber ich musste lachen. Wie die halt aussehen, wie die rumlaufen, was die für eine Scheiße reden. Dann hast du natürlich, das ist auch so ein bisschen, das schwingt halt so mit. Ich hatte immer so leichten, fast so, also natürlich auf einem ganz anderen Level, klar, bevor wir jetzt sehen, was nachher das nachsagt, aber so einen leichten Kevin Smith-Vibe, was natürlich aber an Joey Lauren Adams liegt, die natürlich irgendwie in jedem Kevin Smith-Film der Welt mitgespielt hat. Und dann natürlich einfach auch, ist das schon impliziert dumm, wie dumm sie sind. aber dass der Film das einfach so plakativ durchzieht, so dem Motto, guck mal, da ist ein Einkaufszentrum, wir gehen da jetzt rein und plötzlich sind sie halt drin in so einem riesen Forschungsprojekt, was anscheinend irgendwie Millionen gekostet hat und so und stehen da halt einfach so jetzt hinter den Doktoren und winken halt in die Kameras und der Initiator kriegt halt erstmal einen Breakdown so. Es ist halt alles komplett bescheuert, aber ich muss wieder lachen. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen. Ich finde diesen Film, ich verstehe die Kritik und ja, natürlich gerade vor allem eben wieder aus dieser aus dem Sexismus heraus ist es halt alles scheiße, gar keine Frage. Also, dass die da halt natürlich irgendwie, sie werden in diese Abstellkammer verbannt, müssen auf dem Boden schlafen, das erste, was ihnen einfällt, komm, wir pennen mal, lass uns mal Betten suchen und sie legen sich halt zu den weiblichen Wissenschaftlerinnen und fangen sie an zu befummeln, worauf sie halt so lustig aus dem Zimmer geschmissen werden, so nach dem Motto, ha, du Perverser, ist natürlich ungeil so. Ja, das sehe ich auch heute so, ganz klar. Die Szenen sind nicht geil. Aber so alles, was so dieses Anarchische, vielleicht, ich glaube, ich mag ihn, weil er so anarchisch ist. Weil sie so halt einfach komplette Fix geben und, wie du auch schon gesagt hast, obwohl ihnen ja gesagt wird, was sie falsch machen, sind sie halt wie so Dreijährige oder halt wie so Katzen, denen das auch einfach egal ist. Wenn du einer Katze sagst, schmeiß auf die Vase runterzuschmeißen, schmeißt sie nochmal zwei runter. Und so sind die beiden ja halt auch. Also es wird ihnen gesagt, mach was nicht und dann machen sie es nochmal schlimmer. Und aber dann auch so Dinge, wenn sie es wieder gut machen wollen. Ich muss zum Beispiel jedes Mal mega lachen, wenn sie halt diesem Nerd-Doktor hier mit der Brille, ne, dem Insekten-Bro, wenn sie da fangen spielen und ihm seine ganzen Schmetterlinge runterwerfen und hier seine mega Superzüchtung da. Und
mega dein Bruder.
Und dann wollen sie was, ich merke schon, ich kann dich nicht überzeugen. Und dann wollen sie wieder einfangen und spannen dieses riesige Insektennetz auf und fangen halt erstmal irgendwie 1000 Insekten und da hängt auch irgendwie so keine Ahnung, was das sein soll, so eine Riesenmotte irgendwie dran. Und der Typ kriegt halt so mega den Nervenzusammenbruch natürlich, weil er halt so der Tierschützer hoch 30 ist. Natürlich am Anfang als ich glaube Doyle, ist es am Anfang so eine Fliege einfach nur mit der Hand zerklatscht, kriegt er schon irgendwie so kompletten Kollaps. Ich muss lachen. Es tut mir leid. Schuldig im Sinne der Anklage. Ich finde diesen Film lustig.
Du musst dich nicht dafür schämen, aber du solltest dir trotzdem Gedanken über dein Leben machen.
Du, meine Lieblingskomödie ist in Ace Ventura. Was soll ich sagen? Ich stehe auf Bullshit-Humor.
Aber selbst bei Ace Ventura, der ist ja auch nochmal, der passt ja auch in diese blöde Komödie oder Blödsinn rein.
Ja, natürlich liegt auch ein Unterschied zwischen Ace Ventura, zwischen Jim Carreys Skills natürlich, einfach auch des Klamauks und des Slapsticks natürlich und überhaupt ganz klar, ganz andere Liga so, aber ich mag halt so Bullshit so und also ich ziehe da trotzdem so eine Grenze, zum Beispiel ich finde ja solche Filme hier wie so, wie heißen diese ganzen wirklich schlechten Scary Movie Verschnitte, sowas wie
ja.
Fantastic Movie ja. Und so ein Quatsch. Das finde ich scheiße. Und das ist auch in 99% einfach unlustig.
Ja.
Aber Biodome finde ich lustig. Also ich, you know, da gibt's, irgendwo gibt's da scheinbar eine magische Grenze, die noch niemand erforscht hat.
Ich hätte auch gerne mehr Feedback gehabt. Wobei Fantastic Movie hatte einen richtig, richtig guten Gag, wo sie in Narnia ankommen und Jennifer Coolidge kommt auf dem Schlitten an und der eine Typ, wow, Stiflers Mom. Da musste ich lachen damals.
Ja, okay, den von mir aus. Ja, aber weißt du, was ich meine, ne? Also, die sind mir irgendwie immer schon so zu stumpf, aber Biodome ist auch stumpf, aber anders stumpf.
Ja.
Und sieht halt auch noch aus irgendwie halbwegs wie ein Film halt, ne? Und nicht irgendwie wie mit einem iPhone 8 gedreht, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich mag den. Wie gesagt, vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgie, weil ich ihn halt echt schon so lange kenne und ihn irgendwie immer so als kleine, dumme Komödie irgendwie ein bisschen im Herzen hatte. That's it.
Gut. Hatten wir mal wieder zwei gar nicht so tiefe Filme zum Diskutieren.
Nee, das war heute sehr, sehr seicht. Ja, muss ja nicht immer hier in philosophischen Debatten ausarten.
Wer das möchte, hört sich viel besser die Projektionen an, auch eine Podriders-Produktion.
Oh ja, da gibt's was fürs Hirn. Da müsst ihr auch mitdenken.
Verdammt. Bud und Doyle werden schon raus.
Ja.
Wollen wir dann zu dem Film fürs nächste Mal kommen?
Ich bin sehr gespannt, weil du hast ja schon auf dem Discord ein bisschen geteasert.
Ja, aber das ging ja, also bei uns auf dem Discord hat einer einen Link gepostet, wo es um Filme der, ich glaube es war sogar explizit der 80er geht, die heute Kultstatus haben. Und witzigerweise hatte ich einen Tag vorher, habe ich mich dazu entschieden, dir diesen Film als Schaubefehl zu geben. Deswegen musste ich auch so ein bisschen schmunzeln.
Ah, okay.
Und ja, es ist ein Film, bei dem ich sehr gespannt bin, ob du den überhaupt kennst. Zumindest vom Namen her.
Ja, vom Namen auf jeden Fall. The Adventures of Buckaroo Banzai. Mhm. Across the Eighth Dimension.
Genau.
Ja, kenne ich vom Namen her, aber eben natürlich nie gesehen.
Ich finde den Film bis auf anderthalb Sachen richtig scheiße.
Okay.
Der hat allerdings eine richtige, richtige, ja, der hat diesen Kultstatus. Aus irgendeinem Grund.
Also wie Button Doyle.
Ich bin sehr gespannt, ob du mir beim nächsten Mal erklären kannst, woher dieser Kultstatus kommt.
Okay, also ich muss jetzt quasi, ich bin Versuchskaninchen.
Ja, so ein bisschen.
Oh ja, ich sehe das aber auch gerade schon. Ich habe den gerade bei Letterboxd bei mir aufgerufen. Und die Wertungen schwanken ja wirklich massiv.
Ja.
Also er hat eine 3,2 im Schnitt. Und in meiner Timeline, 18 Leute haben den gesehen. Und das ist wirklich so, wenn ich jetzt hier so rein nach durchgehe, ein halber Stern, 3,5. 3, 2, 3,5, 1, das bist du. 4, 2,5, 4, 1,5, 1, 1, 3. Ja, also man merkt, da ist man sich uneinig.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt eine kurze Szene und das Ende ist der Shit. Das muss ich zugeben, aber beim nächsten Mal dann mehr.
Okay, da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Ja, auch so ein Film. Vom Namen ewig auf der Liste, aber nie dann irgendwie wirklich mal angegangen. Bin gespannt. Ja, okay, cool. Dann machen wir weiter. Bei dir wird es noch mal ein bisschen mainstreamiger, aber ich dachte mir jetzt endlich, den habe ich schon öfter mal, immer wieder mal dir geben wollen. Und ich glaube, jetzt ziehen wir es einfach mal durch, damit du den mal abhaken kannst. Du schaust fürs nächste Mal in diesen Film.
Wir haben es beim letzten Mal auch angesprochen.
Ja, es muss jetzt mal sein.
Con Air. Geil. Nicolas Cage, John Cusack, John Malkovich in einem Flugzeug, Dinge explodieren, er ist bei Disney Plus. Nice.
Ja, durch die Timelines geht ja auch gerade hier der neue Nicolas Cage Pick mit seinem Schweinchen, deswegen hatte ich gerade wieder Nicolas Cage im Kopf und deswegen dachte ich mir, komm, jetzt musst du ihn eigentlich mal durchziehen. Pflichtlektüre für mich persönlich.
Ich bin sehr gespannt. 90s Action ist echt so Hit und Miss.
Total, komplett, ja. Ja. Und es ist auch so ein Film, wo du sehr schön sehen kannst, was mit Karrieren von Menschen passiert ist danach.
Ja, nee, hab ich Bock drauf.
Cool. Dann haben wir nächstes Mal Buckaroo Banzai und Con Air.
Dann hast du sonst noch was?
Nur das Obligatorische. Checkt unsere Social-Kanäle natürlich. Folgt uns überall, Spotify und Co. iTunes. Wenn ihr uns bei iTunes hört, lasst gerne mal eine Bewertung und ein Review auch gerne da. Immer gern gesehen. Hilft uns auch, mehr gesehen zu werden. Und natürlich kommt auf unseren Discord-Server, wenn ihr mit uns schnacken und chatten wollt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken, die kostenlose Software Discord installieren auf dem Rechner oder auf der oder als App auf eurem Phone und dann könnt ihr da mitmachen. Und das ist eigentlich auch alles.
Super. Dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das ist halt immer so schwierig, wenn man in Rage gerät, ob das unterhaltsam ist und nachvollziehbar.
Wie gesagt, also bei Fallen und 43 Tage war das Feedback aufgrund des Rages sehr positiv. Von daher, ich glaube, ein guter Rage macht viel Unterhaltung aus.
Es hat auch immer so ein bisschen was, es ist so eine Katharsis für einen, einfach mal alles rausrotzen.
Wobei bei dir Rage immer so eher auch ein bisschen so die Entrüstung mitschwingt. Das finde ich immer ganz, ganz geil.
Arschloch.
Du bist immer sehr entrüstet. So. Du bist richtig offended fast schon von den Dingen, die du siehst. Das finde ich immer sehr, sehr gut.
Er sagt genau der Richtige.
Das gefällt. Ja, nein.
Auch,
ich meine,
du warst auch persönlich beleidigt durch 365 Tage.
Vollständig. Aber ich bin dann eher wirklich wütend. Aber du bist so eine Stufe drunter. Du bist nicht richtig wütend. Also du bist nicht so richtig sauer und bist dann nicht so plärrig wie ich, sondern du bist dann wirklich sehr. Also jemand, der dann ankommt und dir versucht irgendwie nur was das kleinsthaarige Positive an dem zu zeigen, was du vielleicht nicht gesehen hast, wird sofort abgeschmettert mit einer puren Imbrunst des Stillschweigens. Das mag ich sehr gerne. Diese Entrüstung über das Gesehene, das gefällt mir gut.
Für mehr Hass in der Welt. Oder vielleicht auch nicht. Je nachdem. Trotzdem vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Wir sind in 2 Wochen wieder da mit Buckaroo Banzai und Con Air. Und bis dahin einen schönen Tag oder was auch immer. Tschö.
Tschüss.